HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Schönen guten Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühlingssonntag. Für Muslime beginnt jetzt der Fastenmonat Ramadan. Die christliche Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern ist ja im Grunde schon auf der Halbzeit. Für uns nochmal ein Grund, genauer nachzufragen. Warum eigentlich üben Menschen Verzicht? Welche Erfahrungen machen sie damit? Welche körperlichen und spirituellen Seiten hat das Fasten? Und kann man Verzicht üben und gleichzeitig die Freude am Genuss behalten? Unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Zunächst aber ein Blick auf aktuelle Vorgänge in Kirchen und Religion. König Willem Alexander, König der Niederlande, wird heute in Amsterdam das neue Nationale Holocaust-Museum eröffnen. Es erinnert daran, dass unter deutscher Besatzung damals 3/4 der etwa 140.000 niederländischen Jüdinnen und Juden dem nationalsozialistischen Rassenwahn zum Opfer fielen. Zwei Gebäude mitten im Stadtzentrum waren damals in den 1940er Jahren Schauplatz der Judenverfolgung.
Auf der linken Straßenseite die reich verzierte Fassade des ehemaligen Stadttheaters, direkt gegenüber der rote Backsteinbau des einstigen Studienseminars. Das Theater war während der deutschen Besatzung Sammelstelle für fast 50.000 Juden. Von hier aus traten sie ihren Weg in die deutschen Vernichtungslager an. Seit den 60er Jahren ist das Haus eine Gedenkstätte. In der gegenüberliegenden Schule für angehende Lehrer fanden zur gleichen Zeit jüdische Kinderschutz. 600 von ihnen überlebten so den Holocaust. Zwei Gebäude, eine Geschichte, ein Museum, sagt Emil Schreiber, der Direktor des Nationalen Holocaust-Museums. Du musst der Erinnerung gar keine Form geben, denn du stehst da, wo es passiert ist. Und die historische Interpretation gibt ihm eine zusätzliche Qualität und fügt dem persönlichen Empfinden des Besuchers Inhalt hinzu, weil du realisierst, dass du da stehst, wo es passiert ist. Der Besucher betritt die Ausstellung im dritten Stock des umgebauten Schulgebäudes. Dutzende Pappkartons, etikettiert mit Namensabkürzungen, stehen hier alphabetisch geordnet in einem großen Regal. Das ist die Kartothek des Jüdischen Rates, ein Registrierungssystem und wenn man so will, der letzte Ort, wo diese Menschen noch einmal vereint waren, bevor diese Gemeinschaft zum größten Teil ausgelöscht wurde. 75% der jüdischen Bevölkerung in den Niederlanden wurden ermordet. Und der einzige Grund dafür, dass sie in der Mordmaschinerie gelandet sind, war, dass sie Juden waren. In der heutigen Zeit, wo der Antisemitismus wieder zunimmt, ist es umso wichtiger, diesem Ausdruck des ultimativen Judenhasses einen Platz im kollektiven Gedächtnis zu geben. Das ist für uns enorm wichtig. Rosetta Musa beugt sich über eine Vitrine mit vergilbten Fotos und Briefen. Mehr als 2.500 Objekte aus verschiedenen Museen und privaten Beständen hat das Museum zusammengetragen. Eine Puderdose, ein selbstgeschmiedeter Ring, ein Saxophon, eine Kinderpuppe. Auch Rosetta Musab hat zur Sammlung beigetragen. Sie hat als Kind in der Schule Unterschlupf gefunden und sich damit vor der Deportation gerettet. Ich bin zum ersten Mal wieder hier und muss sagen, das haben Sie großartig gemacht. Das wird vielen Menschen sehr viel bedeuten, so wie mir. Die Ausstellung zeigt Kleider und persönliche Gegenstände meiner Eltern und Großeltern. Wir haben alles Mögliche aus dem Schrank geholt. Ihre Generation werde schon bald nicht mehr da sein, sagt die 95-jährige Holocaust-Überlebende. Es werden keine Zeitzeugen mehr in die Schulen gehen können, um der Jugend von damals zu erzählen, sagt sie. Diese Aufgabe müssten dann Gedenkstätten und Museen übernehmen, für Rosetta Musab wichtige Orte der Erinnerung. Für mich ist es genauso wichtig wie für alle anderen Menschen, die jemanden verloren haben oder sogar viele ihrer Lieben verloren haben, Kinder, Männer, Frauen, Omas und Opas, und die eine Erinnerung daran haben, was passiert ist.
In Amsterdam wird heute das neue Nationale Holocaust-Museum der Niederlande eröffnet. Unser Reporter Ludger Kacmierczak hat uns davon berichtet. Wissen Sie eigentlich so, was sich in Ihrem Stadtteil alles abspielt, welche Angebote es gibt, zum Beispiel für Familien oder Ratsuchende? Sprachcafé, Leseclub, Kreativkurse, Sozialberatung. Es ist ja toll, wenn es solche Angebote gibt, nur schade, wenn nicht alle davon wissen. Im Frankfurter Stadtteil Preungesheim wollen Kirche und Diakonie jetzt dafür sorgen, dass Ratsuchende auch erfahren, was es alles gibt. Denn die üblichen Wege wie Plakate, Flyer oder auch Social Media erreichen oft eben doch nicht alle Bewohner im Stadtteil. Die Stadtteilflüsterinnen sollen das jetzt ändern.
Ein kleiner Fußweg im Frankfurter Stadtteil Preungesheim. Zwei Frauen mit knallpinken Umhängetaschen sprechen Passantinnen an.
Hallo.
Hi.
Haben Sie was von den Stadtflüsterern mitbekommen?
Nein, überhaupt noch nicht.
Gar nicht?
Nein, gar nicht.
Okay, wir sind auf den Laufenden, sage ich mal, die Leute anzusprechen und denen die Infos weiterzugeben, was es alles so im Preungesheim gibt.
Okay, das wäre...
Genau, also wir haben zum Beispiel einen Nähkurs oder ein Frauenfrühstück oder Mama lernt Deutsch. Und dann sind wir erkennbar mit unseren pinken, schönen Taschen.
Sehr schön. Sehr gut, dass ihr euch dafür einsetzt.
Christina Schmidt und Samira Massi sind zwei der fünf Stadtteilflüsterinnen in Preungesheim. Christina trägt ihr langes blondes Haar offen. Samira trägt ein schwarzes Kopftuch. Beide Frauen sind Preungesheimerinnen. Sie sind hier bestens vernetzt und... genauso wichtig, nicht kontaktscheu.
Ich bin schon immer auf Menschen zugegangen und versuche zu helfen. Ich bin zum Beispiel auch im Leseklub und Rassismus AG und verschiedene andere Projekte, was mir natürlich sehr Spaß macht, ja, weil ich bin auch ein sozialer Mensch und ansprechen ist für mich überhaupt kein Problem.
Und daher hat die Projektkoordinatorin Jaysa da Silva die beiden Frauen noch ausgesucht und sie mit den drei anderen für ihre Aufgabe schulen lassen.
Ich habe das Gefühl, dass sie noch mehr gestärkt sind dazwischen. Das sind wir, die Stadtteilflüsterer.
Informationen zu dem Beratungs- und Hilfsangebot des Quartiersmanagements besser unter die Leute zu bringen. Von Mund zu Mund. Das will das Projekt. Mit der Diakonie Frankfurt und Offenbach als Trägerin dahinter. Andrea Munzert leitet das Stadtteilangebot der Diakonie.
Nach 10 Jahren Quartiersarbeit haben wir gesagt, okay, es gab die Corona-Phase. Wir müssen jetzt nochmal gucken, wie haben sich die Bedarfe verschoben, wie haben sich die Lebensrealitäten der BewohnerInnen verschoben. Weil unsere Grundlage der Arbeit sind immer die Bedarfe der BewohnerInnen. Und haben dabei festgestellt, dass viele Frauen oder BewohnerInnen von vielen Angeboten gar nichts wissen.
In Preungesheim leben Menschen aus vielen verschiedenen Ländern und Kulturen. Familien wohnen teils auf engem Raum. Manche sind neu hier, brauchen Hilfe bei Formularen oder Schulgesprächen. Und auch die Corona-Zeit hat ihre Spuren in den Familien hinterlassen. Jaysa da Silva.
Also unser Ziel ist dann, Frauen von der Isolation rauszubringen, dass sie zu zeigen, ich weiß, wo du vielleicht Hilfe holen kannst oder ich habe vielleicht eine Mama lernt Deutsch, vielleicht ist es was für dich.
Und das geht am besten von Frau zu Frau, ergänzt Andrea Munzert. Daher sind die Stadtteilflüsterinnen auch ein Projekt von Frauen für Frauen.
In unserer langjährigen Arbeit haben wir festgestellt, dass die Frauen und ihre Netzwerke eine der wichtigsten Ressourcen hier in der Stadtteilarbeit sind. Die Frauen engagieren sich, setzen sich für ihre Kinder und Familien ein, unterstützen NachbarInnen.
Finanziert werden die Stadtteilflüsterinnen von der Commerzbank Stiftung, die das Projekt mit 50.000 Euro fördert und so ermöglicht hat. Andrea Munzert.
Das ist auch der zweite Part dieses Projekts, dass nicht nur Informationen gestreut werden und Vertrauen aufgebaut werden, sondern dass wir auch Rücklauf bekommen und erfahren, was noch fehlt, was wir noch etablieren müssen. Es geht aber auch darum zu zeigen, hey, wir können alle unseren Beitrag dazu leisten, hier auch in Gemeinschaft zu leben und unseren Stadtteil gemeinsam zu gestalten.
Samira und Christina tun genau das, mittlerweile als Stadtteilflüsterinnen.
Sind wir auch gut zu erkennen mit den Taschen?
Ja, die Farbe vor allem, das ist ja auch auffällig.
Also ich würde es auch begrüßen, wenn Sie vorbeikommen zum Frauenfrühstück. Wir würden uns sehr freuen.
Gerne.
Vielen Dank.
Danke auch.
Erzählen, was es alles so gibt. Die Stadtteilflüsterinnen im Frankfurter Stadtteil Preungesheim sollen dafür sorgen, dass Beratungs- und Hilfsangebote bekannt werden. Ein Projekt der Diakonie. Corinna Tertel war für uns vor Ort. Die christliche Fastenzeit. 7 Wochen zwischen Aschermittwoch und Ostern ist knapp zur Hälfte rum. Für Muslime in aller Welt beginnt jetzt der Fastenmonat Ramadan. Das bedeutet, fastende Muslime nehmen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang keinerlei Nahrung zu sich. Das abendliche Fastenbrechen beginnt mit einem Schluck Wasser und frischen Datteln und es ist dann eine Zeit der Gemeinschaft mit Gott, mit der Familie und anderen Gläubigen. Unsere Reporterin Marie-Annabel Kröger hat sich umgehört, was diese Fastenzeit für Muslime in Hessen bedeutet.
Also es ist schon eine Umstellung, morgens keinen Kaffee zu trinken und überhaupt der Gedanke, den ganzen Tag, bis es dunkel wird, nichts essen, nichts trinken, noch nicht einmal einen Kaugummi in den Mund nehmen. Und dann immer die Angst, oh Gott, man könnte ja auch Mundgeruch dabei haben.
Ich faste das ganze Jahr, also montags und donnerstags. Das war eine Gewohnheit von unserem Prophet. Der hat montags und donnerstags gefastet. Deswegen habe ich diese Gewohnheit übernommen. habe ich mich auf das Ramadan vorbereitet. Also ich bin gut vorbereitet.
Morgens um 5 Uhr gemeinsam am Tisch sitzt und frühstückt, also auch unter der Woche, weil den ganzen Tag, wenn die Kinder das mitmachen, die den ganzen Tag nichts essen in der Schule, ist das schon doof. Also achten wir schon drauf, dass wir dann morgens um 5 gemeinsam was essen. Das ist natürlich kein langes Frühstück und ausgiebig, sondern einfach, dass man eine Kleinigkeit im Magen hat. Ja, das macht Spaß, vor allem die Gemeinsamkeit. Wenn man das alleine machen müsste, wäre das weniger schön, wie man, wenn man zu fünft am Tisch sitzt.
Der erste Tag fühle ich mich zufrieden. Ich glaube nicht nur mit mir, sondern mit allen Muslimen. Die haben das Gefühl, dass sie sich näher zu Gott kommen. Und dieses Jahr erleben wir Ramadan im Frühling. Ich fühle mich wirklich nah zu Gott. Diese Verbindung ist unbeschreiblich.
Also nach 5 Tagen ist das schon fast wieder normal. Man ist einfach im Kopf drauf eingestellt und freut sich auf den Abend, wenn dann der Tisch gedeckt ist. Und das Schönste ist ja eigentlich bei Ramadan das gemeinsame Essen abends. Wenn dann Tisch gedeckt ist, die Familie sitzt zusammen, das dann wiederum ist man ja ganz stolz, dass man das geschafft hat.
Also erstmal, ich trinke Wasser und dann esse ich entweder 1, 3 oder 5 Datteln abends, also beim Sonnenuntergang, wenn ich mein Fasten breche. Danach gehe ich beten, bevor ich zur Moschee gehe. Ich trinke nur Wasser.
Ist schon eine tolle Sache und wenn es dem Ende zugeht, ist man insgesamt glücklich, zufrieden. Man weiß einfach, das hat auch dem Körper gut getan. Also ist schon eine tolle Sache, einmal im Jahr.
Erfahrungen, die Muslime beim Fasten machen. Und Sie haben es schon herausgehört, es ist eine Zeit des Verzichts, die auch ihre anstrengenden Seiten hat. Aber es ist eben auch eine tolle Zeit. Eine Zeit, zu der auch der Genuss gehört. Welche verschiedenen Seiten das Fasten für Körper und Seele hat und wie der Verzicht und Genuss zusammenpassen, darum dreht sich heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema.
In der Fastenzeit spüren wir, dass wir uns nicht selbst genügen, dass in uns ein Spalt offen steht, durch den das Nichts uns anstarrt. Vor diesem Nichts wollen wir uns schützen, indem wir den Spalt zuschütten mit Essen und Trinken. Wenn wir im Fasten den Spalt bewusst offen lassen, dann tauchen aus der Tiefe unseres Abgrunds alle möglichen bedrohlichen Gedanken auf, unterdrückte Gefühle, Ängste. Wir werden mit unserer innersten Wahrheit konfrontiert, dass wir Geschöpfe Gottes sind, die von Gott ständig am Sein gehalten werden und ohne Gott in das Nichts versinken würden. Wer sich dieser Wahrheit stellt, wird innerlich frei. Er hat die Angst überwunden und kann sich an seinem Sein freuen, das ihm Gott Tag für Tag schenkt. Das Fasten will uns zu dieser Quelle führen, in der Gottes Geist selbst in uns sprudelt.
HR Info. Himmel und Erde.
Man gewöhnt sich dran, hat eben die muslimische Frau gesagt im Blick auf den Fastenmonat Ramadan. Tatsächlich stellt sich der Körper um und ein auf das Fasten. Und genau das ist gesund. Davon ist jedenfalls Andreas Michalsen überzeugt. Er ist Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im Emanuel-Krankenhaus Berlin und Professor für klinische Naturheilkunde am Institut für Sozialmedizin der Charité. Für ihn ist das sogenannte Heilfasten nicht nur wissenschaftlich erwiesen, sondern auch evolutionsbiologisch erklärbar. Das Fasten ist ein uraltes biologisches Programm, sagt Michalsen, mit dem Lebewesen, auch Menschen, sich an ihre Umwelt angepasst haben. Denn in dieser Umwelt waren Hungerperioden völlig normal.
Es gab gute, schlechte Jagdzeiten, Dürrephasen, klimatische Unwägbarkeiten. Und der Körper ist insofern sehr, sehr gut darauf eingestellt, einen Wechsel von viel Essen und nicht essen zu tolerieren. Also die gesamten hormonellen und Stoffwechselsteuerungssysteme funktionieren da sehr, sehr gut. Und insofern leitet sich eben ab, dass wir mit dem Fasten eigentlich dem Körper das wiedergeben, was er von der evolutionären Herkunft am besten kann. Nämlich immer mal wieder fasten und dann auch mal wieder ordentlich reinhauen.
Auch wenn Lebensmittel ständig verfügbar sind, braucht der Körper den gelegentlichen Nahrungsverzicht, um richtig zu funktionieren, sagt Andreas Michalsen. Als Arzt beobachtet er, dass sich nach dem Fasten viele körperliche Messwerte seiner Patienten und Patientinnen normalisieren können. Zum Beispiel Blutdruck, Blutfette, Entzündungswerte und das Hormon Insulin.
als ob uns der Körper sagen möchte, ja, das brauche ich, das benötige ich, um wieder in die Normalphase zurückzukommen. Und so gibt es viele Stoffwechselvorgänge, die alle uns signalisieren, dass wahrscheinlich schon das Fasten zu einem gesunden Rhythmus oder Leben für den Körper dazugehört.
Die Umstellung auf Speicherfett verändert vieles im Körper, auch den Hormonhaushalt. Vor allem die Spiegel jener Hormone, die mit Verdauung zu tun haben, werden normalisiert. Die Schilddrüsenfunktion wird heruntergesetzt, gleichzeitig senkt der Körper seinen Energiebedarf, zum Beispiel indem er die Betriebstemperatur herabsetzt. Deshalb frösteln Fastende leicht.
Beim Fasten wird in den Zellen ein Mechanismus beschleunigt, der sie reinigt und erneuert. Die sogenannte Autophagie, eine Art Müllrecycling. Andreas Michalsen.
Alte, schlecht gefaltete Proteine müssen entweder rausgeschafft oder abgebaut und neu recycelt werden. Und dieser Prozess Autophagie, der findet vor allem dann statt, wenn die Zelle eine Pause von der Verdauung hat. Das heißt, sie wird ganz stark durch das Fasten angeregt, dieses Autophagie-Recycling. Auf der anderen Seite werden dann schon im Fasten, aber vor allem auch nach dem Fasten, Stammzellneubildungen angeregt oder auch Nervenzellwachstum. Das heißt also, sobald dann das Fasten vorbei ist, kommt es zu einer Art Wiedererstarken dieser ganzen Körpersysteme. Und das kann man schon ein bisschen auch als eine Zellverjüngung interpretieren.
Fasten ist also gesund. Davon ist der Berliner Arzt Andreas Michalsen überzeugt. Was beim Fasten alles so im Körper passiert, das hat er unserem Reporter Frank Eckert erklärt. Fasten, Verzicht und Genuss, darum dreht sich unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. 40 Tage dauert ja die Fastenzeit der christlichen Kirchen. Und es gibt immer wieder Versuche, die Fragen, die sich in dieser Zeit des Verzichts und der inneren Einkehr stellen können, neu und aktuell zu interpretieren. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat darüber mit dem bekannten Kapuzinerpater Paulus der Witte gesprochen. Und die erste Frage war, warum eigentlich diese Übung des Verzichts, also den gewohnten Gang des Lebens einmal zu unterbrechen, warum das in der Religion immer wieder vorgesehen ist.
Das ist vorgesehen, um die Gottesbeziehung zu pflegen. Wenn ein Mensch sich ja verliebt, dann fängt er auch an, auf etwas zu verzichten und zu sagen, ich werde mich jetzt treffen mit diesem Menschen, ich werde versuchen zu essen, was er gerne isst, ich will seinen Geschmack mal übernehmen. Und so ist das für glaubende Menschen auch, dass sie sich eine bestimmte Phase in jedem Jahr und in jeder Woche gönnen, wo sie sagen, hier möchte ich ganz bewusst um Gottes Willen mein Leben verändern.
Beim Fasten geht man ja auch raus aus der Komfortzone. Hat das an sich auch schon so etwas wie einen spirituellen Wert?
Ja, natürlich. Die Dinge, die uns umgeben in der Welt, die nennen wir so Gewohnheiten. Da steckt das Wort Wohnen ja schon drin. Also wohne ich in meinen Essgewohnheiten, in meinen Fernsehgewohnheiten und in meinen Beziehungsgewohnheiten. Und darum braucht es einfach Zeiten, wo ich diese Art von Wohnung verlasse. Und da muss ich natürlich irgendwie ein größeres Ziel für haben. Und das heißt einfach, Gott, du schenkst mir die Zeit, mal über meinen Tellerrand hinauszuschauen. Und wenn ich jetzt Nächstenliebe üben soll als Fastenopfer, heißt das ja eigentlich, ich soll mal neue Beziehungen versuchen. Oder wenn ich jetzt mal auf was verzichten soll beim Essen, das heißt, ich soll doch mal Geschmack finden an den einfachen Dingen des Lebens. Letztlich ist es eine Horizonterweiterung.
Man sagt ja im Volksmund, weniger ist mehr. Gibt es in der Spiritualität auch diesen Zusammenhang von Verzicht und ich sage jetzt mal höherem Genuss?
Ja, natürlich. Das ist ja so, dass wir sagen, wenn wir verzichten, dann werden wir geöffneter für Gott und das gibt natürlich einen gewissen Pluspunkt, ja. Natürlich, Gott rechnet nicht so. Aber es ist schon so, wenn jemand sagt, Sonntagmorgen stehe ich jetzt mal ganz bewusst um 8 Uhr auf und nehme meinen Kaffee und fahre zum Gottesdienst. Eine halbe Stunde hin, eine Stunde mit Menschen zusammen sein, die man nicht mag und nur weil sie an Gott glauben und dann wieder nach Hause fahren, das sind schon so irgendwie 3 Stunden. Und wenn man die jetzt einfach mal eingeplant hat, dann merkt man schon, ja, das ist einfach für mich was Neues und ich glaube, der liebe Gott, der hat da besonders seine Freude dran.
Im Christentum kommt das Fasten ja sozusagen im Doppelpack mit dem Almosengeben. Gibt es da eine innere Beziehung zwischen Fasten und Teilen?
Naja, das ist klar, das ist ja das Doppelgebot, sogar das dreifache Gebot. Du sollst Gott, den Herrn, lieben, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Also die Selbstliebe haben wir eben schon gehabt. Ich werde mal ein bisschen Horizonterweiterung betreiben. Dann haben wir die Gottesliebe. Ja, da könnte man tatsächlich doch mal sagen, ich bete jetzt mal 3 Minuten am Tag morgens, bevor ich aus dem Haus gehe, falte ich die Hände, gucke zum Kreuz und dann werde ich hoffentlich sensibilisiert für die Armen in dieser Welt und bin bereit, um dieser Armen willen, auf so manche Annehmlichkeit zu verzichten, statt 7 Euro für einen Kaffee mit einem Schnittchen dabei, einmal in der Woche 7 Euro in die Almosenkasse.
Es ist ja so, dass das Fasten im Grunde auch außerhalb der Religionen doch auch einen gewissen Reiz ausübt. Das kann man zumindest so beobachten, dass das eben nicht nur in den Kreisen der im engeren Sinne religiösen Menschen geübt wird, jetzt gerade in diesen Tagen, sondern viele hängen sich auch irgendwie dran. Hat das Fasten irgendwie eine tiefere Weisheit, die auch außerhalb des Religiösen im Grunde so fast so ein Teil einer allgemeinen Lebenskunst wäre?
Ja, ich bin ein bisschen skeptisch bei diesen Leuten, die jetzt auch noch anfangen zu fasten, weil es ja gerade so modern ist und ich will ja niemandem zu nahe treten. Aber man kann nicht erst fasten und dann soll alles besser werden, meine Beziehung zum Nächsten und zum Anderen und vielleicht auch zur Spiritualität und zu Gott, sondern umgekehrt wird ein Schuh raus, wenn ich mich entschließe, auch ein spiritueller Mensch sein zu wollen, wenn ich mich entschließe, Gott lieben zu wollen und den Nächsten lieben zu wollen, dann werde ich, um das wirklich anzugehen und berührt von diesem Entschluss, auf manches verzichten. Also es kann Fasten eben auch sehr schön eine Anschärfung des Egoismus sein. Und das wäre ganz, ganz falsch, wenn man sozusagen fastet als Leistungssportler, um nachher zu sagen, wow, bin ich aber ein toller Typ, weil ich so toll gefastet habe.
Die spirituelle Dimension des Fastens, die hat der Kapuzinerpater Paulus Terwitte erläutert im Gespräch mit Klaus Hofmeister. Fastenerfahrungen stehen im Mittelpunkt unseres Himmel- und Erde-Sonntagsthemas heute, mitten in der 40-tägigen Fastenzeit der christlichen Kirchen und am Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Das Fasten verlangt dem Körper durchaus einiges ab an Umstellungsarbeit und das Durchhalten fordert auch den Geist und die Seele. Warum tust du dir das eigentlich an, wird da manch einer gefragt, der oder die sich auf eine Fastenkur vorbereitet. Unsere Reporterin Steffi Mosler hat das vor einiger Zeit schon 2 Schwestern gefragt, die immer wieder fasten.
Tag 2 ist fast geschafft. Eine Tasse dampfender Kräutertee steht auf dem Tisch. Das ist auch schon alles, was Rieke aus Fulda seit 48 Stunden zu sich nimmt. Tee, Wasser, Gemüsebrühe. Und das im Alltag mit Kindern und Job. So sieht aber nur der Start ihrer Kur aus, denn morgen fährt sie los in eine Fastenklinik, um die nächsten 5 Tage dort zu verbringen.
Ich freue mich schon richtig drauf, weil dann kann ich abschalten. Dann muss ich kein Essen mehr kochen für andere. Man braucht wirklich Zeit, das geht nicht im Alltag, weil dann geht's nur durchhalten, durchhalten, durchhalten und dann kommt nicht dieses Loslassen, Loslassen, Loslassen.
Die 42-Jährige meint damit auch eine Art seelische Reinigung, denn es geht nicht nur um eine körperliche Entgiftung, sondern auch um das, was man sonst noch so mit sich herumträgt. Dieses Loslassen hat auch ihre Schwester Anna als große Bereicherung empfunden.
Einfach um mal zu testen, halte ich sowas aus? Und ich hatte auch ein paar Fragen mit mir zu klären, ein paar Entscheidungen zu treffen. Das habe ich dann wirklich auch geschafft in dieser Woche.
Beide sind sich einig, die ersten Tage sind schlimm. Der Kreislauf wankt, der Kopf denkt nur an das eine und die Disziplin muss immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Wenn aber der 3. Tag anbricht, ist das Schlimmste geschafft.
Also da gibt es so ein Hochgefühl. Ich kann es nicht beschreiben. Es geht einem gut. Man wacht morgens auf und es geht einem gut.
Und dann macht dir es auch nicht mehr viel aus. Und dann hältst du auch die letzten 3-4 Tage, je nachdem, wie lange du fastest, dann hältst du es auch locker durch.
Angenehme Begleiterscheinungen eingeschlossen. 4 Kilo weniger, schöne Haut, besserer Schlaf, ausgeglichen und endlich mal Zeit für sich. Für die jungen Frauen nicht das schlechteste Programm.
Also wir sind morgens schwimmen gewesen und nachmittags spazieren gegangen. Ich finde, es funktioniert alles ein bisschen langsamer. Aber man soll sich ja auch die Zeit nehmen und man soll alles langsamer angehen lassen.
Genau dafür macht es Rieke immer und immer wieder. Genau genommen, seitdem sie 21 ist.
Seitdem ich die Kinder habe, da habe ich überhaupt keine Zeit mehr für gehabt. Und jetzt bin ich einfach froh, dass ich das letztes Jahr anstoßen konnte und dass ich es, nachdem ich da unten bezahlt hatte, sofort wieder gebucht habe.
Und so wird sie es wieder machen. Eine Woche nur für sich. Eine Woche Verzicht für dieses unbeschreiblich gute Gefühl am Schluss.
Am Ende ist es toll. Erfahrung bei einer Fastenkur, aufgezeichnet von unserer Reporterin Steffi Mosler. Fasten, Verzicht und Genuss. Das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.